Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Eben hat er noch gesagt, wir sind hier in Münster. Wer weiß, wer den Zoo abgeschlossen hat, auf die Frage hin, ob ich denn in meinem Podcast schneide. Ich habe gesagt, nein, nur wenn ein Elefant durchs Bild läuft. Und so kamen wir auf den Zoo zu sprechen. Heute sitzt bei mir Jürgen Groß, der Handwerkskammerpräsident aus Münster. Herzlich willkommen, Jürgen.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch. Wie gesagt, ich sitze hier in Münster und ich hoffe, dass der Zoo uns keinen Strich durch die Rechnung spielt.
Ja. Wer weiß, vielleicht werden wir positiv überrascht von einer, keine Ahnung, Mannschaft aus Elefanten, Affen und Löwen.
Ja, bei euch also gibt, nein, lass das mal lieber sein. Nein, also gerne, okay. Gerne ohne irgendwelche Tiere hier. Ja.
Alles machen gut. Wir so. Okay, ich starte rein direkt mit der Frage, nach Fest kommt ab, so heißt mein Podcast. Und sicherlich kennst du diesen Spruch, woher hast du eine persönliche Anekdote? Hat der Papa das früher immer gesagt? Was kannst du dazu erzählen?
Nach Fest kommt ab, ja, ist immer, wenn man so seine ersten Leitmeter oder Berührung mit dem Handwerk kriegt, und die habe ich relativ früh gekriegt, weil ich komme aus einem elterlichen Betrieb, den meine Großeltern gegründet haben, Automobilbereich, also Autohändler immer gewesen, das heißt also Handel mit Werkstatt. Und wenn du dann da auch drüber aufwächst und natürlich dann irgendwo im Autohaus groß wirst, dann hast du natürlich immer nach Fest kommt ab. Das ist eigentlich ein ganz guter Spruch. Also da habe ich von meinen Eltern oder von meinen Großeltern auch schon immer einiges in die Wiege gelegt bekommen. Und wenn man mit anpackte, was normal immer vorkam, als Schüler habe ich wahnsinnig viel oder sehr, sehr oft, egal in welchem Bereich im Autohaus, mitgearbeitet, ob das im Ersatzteillager war, ob das in der Werkstatt mal war. Und da hat man natürlich auch mal bekommen, Mensch, Junge, ne, pass auf, ne, irgendwie nach Fest kommt ab. Ne. Diese Sprüche kriegt man dann schon um den Kopf. Ne. Aber wie gesagt, als Jugendlicher darf man vielleicht das eine oder andere auch mal falsch machen. Das darf man sicherlich auch als Erwachsener, aber man sollte immer aus allen Sachen ein bisschen lernen. Und vielleicht muss man auch irgendwann mal was abgedreht haben, um zu lernen, wie es wieder dran geht.
Ne. Schön. Jetzt hast du schon so halb verraten, was dich ursprünglich ins Handwerk gebracht hat, aber dann ergänze doch noch gerne, was dich bis heute darin hält.
Ja, ich sag mal, das Handwerk, speziell der Automobilbereich, wo ich mit groß geworden bin und wo eigentlich auch meine Familie, also meine Eltern und meine Onkel, die sind alle irgendwie, ging es immer um Auto, und es hat so abgefärbt, dass die Generation, in der ich groß geworden bin, selbst meine beiden Geschwister, meine Schwester dann im Steuerberatungsbereich für Automobil, mein Bruder ist Ingenieur und Gutachter, also sie sind irgendwie alle dem Kfz-Bereich verbunden geblieben, und dadurch ist man damit groß geworden. Wie gesagt, seitdem man auch im Autohaus eine Zeit lang noch gewohnt hatte, und man hat es begleitet. Das ist eigentlich im Prinzip, ich kenne es nicht anders, man kennt das Auto, es hat vier Räder, und das ist auch heute noch so, auch wenn wir elektrisch mittlerweile fahren oder manche auch mit Wasserstoff vielleicht. Aber das Thema ist so, das Auto hat immer noch, meistert vier Reifen und fährt geradeaus, und die Probleme sind gleich, sie sind anders, aber sie sind gleich.
Ja. Mhm. Du hast eben gesagt, du warst gestern spät zu Hause, weil ihr im Autohaus gerade sehr viel zu tun habt und die Kunden die Spritpreise so spüren, dass jetzt der Umstieg auf ein E-Auto tatsächlich jetzt bei euch auch wirklich angekommen ist. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erklären, wie du das spürst, wie du das siehst im ganzen Verlauf von Seiten der Politik, von Seiten der Kundschaft? Kannst du uns das Bild mal aufmachen?
Ja, ich sag mal, wir hatten ja bis, ich sag mal, die erste Förderungswelle, die uns die Regierung damit geschenkt hatte, waren ja mal 6.000 Euro, kriegtest du vom Hersteller, wenn der Staat gibt dir 6.000 Euro, wenn der Hersteller dir auch 6.000 Euro gibt, diese Programme hatte dann ja Habeck relativ abgesetzt, dann relativ schnell, und dann hatten wir mal eine Zeit lang keine Förderung mehr, und nachdem wir keine Förderung mehr hatten, ist das dieser E-Bereich relativ eingeknickt oder tat sich schwerer. Unternehmen haben immer noch gekauft, aber jetzt im Augenblick, was wir gerade gesagt haben, die Spritpreise, wenn da überall irgendwie eine 2, irgendwas steht, egal ob ich Benzin oder Diesel tanke, dann bei Diesel bin ich ja noch höher, deutlich höher, wo ich aber sage, hat der Privatkunde im Augenblick gemerkt, Mensch, das bin ich gar nicht mehr bereit zu zahlen, diese, wenn ich meinen normalen PKW voll tanke und da über 100 Euro an der Zapfsäule lasse beim kleinen Tank, das ist mir zu viel, das kann ich mir vielleicht auch auf Dauer nicht leisten. Und jetzt kommt, wir merken das seit ungefähr 2,5, 3 Wochen, also seitdem die Preise so hochgegangen sind, wir kommen nicht mehr zum Luftholen. Wir haben Leute im Autohaus sitzen, die warten zum Teil 1, 2 Stunden, dass sie bedient werden. Das ist irre, weil wir es nicht abarbeiten können. Wir haben natürlich auch nur begrenztes Personal, was zum normalen Alltag und zu normalen Stoßzeiten auch immer gut reicht. Aber wir kommen im Augenblick nicht gegen an. Das heißt, wir sind im Gebrauchtwagenbereich. Der Privatkunde kauft elektrisch im Augenblick. Und wir sind, ich würde sagen, bei uns auf dem Hof ist eine Handvoll E-Autos noch, wo ich sonst, ich sag mal, immer einen Bestand hatte von, ich sag mal, 20 bis 30 Autos. Ne? Die sind einfach weggefegt. Ne? Das heißt, auch im Zukauf bei den Herstellern als Gebrauchtwagen kaum noch was da. Der Kunde hat gemerkt, wenn es denen selber ans Portemonnaie geht, das ist doch dann elektrisch funktionieren kann. Und jetzt macht es wohl Klick bei ganz vielen Leuten und sagen, ich versuche es, ich mache es, ich schaffe es auch irgendwie, Ladesäulen, Infrastruktur ist ja auch besser geworden. Der eine oder andere hier im Münsterland ist es sehr extrem so, dass wir viele Eigenheimbesitzer haben oder der eine oder andere hat ein Haus oder ein Carport oder eine Garage, wo er laden kann. Das ist hier vielleicht etwas besser in Münster und im Münsterland, als wenn ich jetzt Richtung Ruhrgebiet schaue, wo man vielleicht im 6. Stock wohnt. Und dann schon Probleme hat, sein Auto zu laden. Aber auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, im öffentlichen Bereich auch sein Auto zu laden. Und da hat der Kunde wirklich momentan umgeschaltet. Nur wir kommen nicht gegen an. Wir sind so, wir haben im Augenblick zugelaufen mit Kundschaft, dass wir nicht eigentlich unseren Anspruch, auch Kundenzufriedenheit gerecht werden. Das muss man einfach sagen. Das ist im Augenblick ein bisschen heftig. Erinnere mich so ein bisschen. Ja, ich habe das auch mal miterlebt, wo der Osten aufging, wo dann auf einmal unsere Gebrauchtwagenhöfe leer gefegt waren. So in leichter Form haben wir es jetzt auch, zumindest im Zulauf im Autohaus, das uns die Kundschaft beschert.
Aber ich habe viele Fragen bei dem, ja, was du erzählst. Zum einen denke ich hier direkt an die Wärmepumpen, die ja vor, ich glaube, 3 Jahren ihr großes Coming-out hatten und dank der Politik nun alle wissen, was eine Wärmepumpe ist und auch die Installateure das nicht mehr erklären mussten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Glaubst du, dass jetzt aufgrund der Spritpreise es wirklich der Umstieg auf Elektroautos nur übers Geld funktioniert und Vernunft hier grundsätzlich nicht zieht?
Also wir sehen es im Privatbereich ganz extrem ja, dass es dann wirklich wohl nur über den Geldbeutel geht. Dass es also wirklich jetzt im Augenblick an der Tankstelle gespürt wird, dass es sehr teuer ist. Und im Firmenkundenbereich, muss ich sagen, ist die Umstellung schon eher gekommen. Es haben also viele Leute sich mit dem Thema Elektro schon beschäftigt, viele Fuhrparks, ihre CO2-Bilanzen auch runterschrauben wollen und das auch die letzten Jahre konsequent gemacht haben. Das heißt, es sind immer mehr Leute von den normalen Verbrenner auf Hybrid gegangen, auf im Prinzip voll elektrisch gegangen, je nachdem, wie der Einsatzbereich des Autos war. Also da haben sich die Unternehmer mit dem Thema schon viel eher beschäftigt und langfristiger mit beschäftigt, was vielleicht auch so im Handwerk sowieso ist. Also ich sag mal, ich habe ja auch im Stadtgebiet einige Autos verkauft, ich selber auch, die ich an Unternehmer und an Handwerkern verkaufe, weil die irgendwann sagen, was machen wir denn, wenn so ein Innenstadtring auf einmal nur noch für Elektro freigegeben wird? Ich werde als Handwerker sicherlich eine Ausnahmegenehmigung kriegen, wenn ich sage, ich muss da eine Heizung reparieren oder was auch immer. Aber ich glaube, da müssen wir an uns selber denken auch. Wir müssen mit einem guten Vorbild vorausgehen und ich glaube, da ist das Handwerk immer gut dabei, dass wir dann auch natürlich sagen, wir stellen schon mal um einen Teil unseres Fuhrparks, was wir können. Ich habe aber auch Kunden dabei, wo es eben nicht geht. Wenn einer so ein im Baubereich einen Minibagger hinten dranhängen will mit 3,5 Tonnen Zuglast, das wird nicht funktionieren elektrisch. Das heißt, wir werden auch immer Verbrenner irgendwo mitlaufen haben, besonders im Nutzfahrzeugbereich auch, aber das Umdenken bei den Unternehmern war viel eher da als jetzt bei den Privatleuten. Die Privatleute sind jetzt wirklich gekommen.
Hat das vielleicht auch was mit der Lademöglichkeit zu tun? Also wenn so ein Auto von einem Unternehmer auf den Hof fährt, wird das klar über Nacht geladen. Ein Privatmensch, der jetzt vielleicht nicht im ländlichen Raum wohnt, ein Eigenheim hat, das Auto direkt an der Wallbox vorm Haus laden kann und vielleicht wirklich, wie du es eben gesagt hast, ne, Innenstadt, 6. Etage, dass das vielleicht auch einfach wirklich strukturell noch gar nicht möglich ist, so gravierend auf E-Fahrzeuge umzustellen, weil die Ladesituation einfach auch nicht alltags, wie nenne ich das denn, alltagsgenormt, also getreu ist, ja.
Du hast ja auch vorhin gesagt, du fährst ja auch elektrisch. Also von daher, ich sag mal, es ist bedarf sicherlich von jeder Person, die sich damit beschäftigt, gewisses Umdenken. Aber dass mir einer, der normale Kunde oder Privatkunde, fährt ja auch gar nicht so viele Kilometer. Die meisten fahren doch 20 bis 60, vielleicht 80 Kilometer, wenn sie Berufspendler sind noch. Und das kann ich elektrisch alles darstellen. Und da muss ich auch nicht jeden Tag tanken, sondern da kann ich auch alle paar Tage tanken. Und wenn ich die Möglichkeit habe, auf der Arbeit zu tanken, ich habe mittlerweile bei jedem Einkaufsmarkt, wenn ich jetzt auch mein Auto nur privat einsetze, auch die Möglichkeit, eigentlich eine Zapfsäule anzusteuern. Ich glaube, wir machen uns oder man macht sich hier oben ein bisschen zu viel bekloppt, dass man Angst hat, man kriegt nicht seinen Tank voll oder seine Batterie voll, ne, sage ich einfach mal. Ne. Und das ist, wer elektrisch fährt und das wirklich die Umstellung selber macht, der weiß, diese Aufregung ist eigentlich nicht, müsste man nicht
haben. Ja, man muss es anders planen. Ne? Also ja, gerade weite Strecken musst du anders planen. Und manchmal ist so eine Tankpause auch ganz gut für den Fahrer, die Fahrerin. Ja. Ich gucke da ein bisschen neidisch auf die Niederlande, die ja unter anderem schon Ladesäulen im Boden haben, im Bürgersteig. Genau, ne? Du parkst irgendwo und steckerst das Ding da dann ein, weil ja manchmal so ein Einkauf dauert auch jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde, sodass du einmal auf 80% wieder hochkommst zu laden, sondern gehst nur rein, holst dir eine Marmelade und gehst wieder raus.
Klar, da lohnt das Anstöpsel nicht, ist klar.
Ja. Genau, ja. Also und deswegen. Wie siehst du das? Sind wir da in Deutschland tatsächlich so von der Infrastruktur her noch sehr weit zurück? Sind wir da im Vormarsch? Spüren die Kunden das, dass da was passiert? Kannst du da mal einen Einblick geben?
Also ich glaube, dass der normale Kunde es auch merkt, dass die Ladesäulen und die Infrastruktur dieser Ladesäulen deutlich besser wird. Was du gerade angesprochen hast mit den Niederlanden, ja. Vorreiter für mich auch, wenn ich da in Enschede irgendwo reinfallen, die unter die Innenstadt, da hast du wendeweise und Ladesäulen hängen, da brauchst du keine Angst haben, dass du keinen Platz findest. Ja, da kommst du im Prinzip auch fast nur elektrisch weiter. Also die Niederlande sind da schon viel, viel weiter. Wenn ich jetzt Richtung Norden mehr gucke, Norwegen, Schweden, ist auch viel weiter elektrisch. Da, das geht. Wir müssen einfach auch im Kopf umstellen und sagen, das geht. Auch das geht in Deutschland. Und ich glaube auch, dass natürlich unser Stromnetz vielleicht nicht das Beste ist, aber ich glaube, dass wir auch vielleicht nicht an jeder Ecke und vor jeder Haustür mit so einem Supercharger arbeiten müssen. Ich glaube, viele Leute haben echt auch Zeit, den normalen Stecker reinzutun, weil das Auto über Nacht vor der Tür steht und morgen früh brauche ich es vielleicht wieder voll oder halb voll oder, ne, und wenn ich dann auch das Auto noch wieder, wenn ich jetzt Eigenheimbesitzer bin, wieder als Batterie nutzen kann, um nachts vielleicht mein Haus damit zu betanken, ist noch nicht möglich in Deutschland, ist in anderen Ländern schon möglich. Und die Technik geht ja nun mal auch weiter. Wir haben momentan Hersteller dabei, die auf den Markt kommen, die ihr Auto, die uns versprechen, dass das Auto innerhalb von 6 bis 8 Minuten vollgeladen ist. Ja, wow. Und wenn diese Technik kommt, die es schon gibt, und wir das auch an den Zapfsäulen umsetzen können, was auch nach und nach an den Säulen dann umgesetzt wird, dann ist so ein Tankstopp nicht mehr viel länger als ein, wenn ich da Diesel oder Benzin rein.
Grüße gehen raus an Marco Herwärts, der von Seiten der, der Elektrik im Strombereich viele Schlachten kämpft. Und ja, Grüße
aber
gehen
auch
raus an dich, Marco.
Aber genau, Marco fährt elektrisch, also auch den musste man nicht überzeugen oder musste ich nicht bekehren, dass es doch funktioniert. Er fuhr schon lange elektrisch, ich selber fahre auch schon seit, würde ich sagen, meine meisten Dienstwagen sind elektrisch seit 2011, 2010, 2011. Fahre ich mal einen überwiegenden Teil, den ich irgendwo hier im Umkreis abdenken kann, elektrisch. Und da haben mich auch natürlich viele darauf angesprochen, warum machst du das und glaubst du das? Und man muss viel Überzeugungsarbeit leisten, aber es geht. Und du fährst ja auch elektrisch, also von daher scheint es ja kein Einzelschicksal zu sein. Ne? Also von daher.
Tatsächlich aber auch in der privilegierten Situation. Also ich fahre auch vors Haus, wir haben eine Wallbox, ich stecke das Ding ein und liebe diesen Luxus, einfach mich nie drum kümmern zu müssen, ob das Auto nun getankt ist oder nicht, weil es einfach immer voll ist, weil es einfach eingesteckert wird. Aber die Frage ist auch hier, mit der Einsteckersituation, ist es ein Henne-Ei-Problem? Brauchen wir erst mehr Stecker, mehr Ladesäulen, bis die Leute verstehen, okay, es ist so bequem, überall zu laden? Oder brauchen wir die Notwendigkeit von den Autos, die nicht geladen werden können, sodass wir mehr Stecker, ein besseres Netzsystem und all sowas brauchen? Was glaubst du?
Also
wer ist
glaube,
die Henne, wer ist das Ei?
Ja, ich glaube, dass an beiden Seiten einiges doch gemacht werden kann, aber ich glaube, wir brauchen Ich glaube, es hat jeder die Möglichkeit, sein Auto zu laden. Irgendwo. Ne? Mhm. Egal wo. Auch wenn er in der Innenstadt wohnt. Es ist irgendwo eine Ladesäule und die ist nicht immer besetzt. Ne? Also ich glaube, wir stehen uns bei vielen Dingen, da ist nicht nur das E-Auto, bei vielen Dingen auch in der normalen Wirtschaft erstmal selber im Weg, bevor wir dann irgendwo das Licht im Tunnel sehen und sagen, so könnte es aber auch gehen. Wenn ich da jetzt hergehe, dann wird es vielleicht heller und dann kriege ich mal eine Lösung. Ich glaube, das ist einfach, ja,
eine schwierige Situation. Ist das ein gesellschaftliches Problem?
Ja, das will ich schon sagen. Das ist wirklich einfach nur eine Umschaltsache und klar, viele haben Angst davor, viele haben Manschetten davor, was ist, wenn ich einen Unfall baue, was ist, wenn so ein Auto mal irgendwie verunfallt und dann kommt das, habe ich gehört, in so einen Container rein. Ja, das ist so. Ne, aber wie gesagt, auch ein Auto, ein Verbrenner kann abbrennen, wenn er einen Unfall macht. Und nicht jeder hat nur einen Blechschaden, sondern der eine oder andere geht auch mal im Brand auf. Aber da hat man auch zu viel Angst vor. Ich habe ganz selten bis jetzt Autos gesehen, die brennen. Das war
ich habe tatsächlich letzte Woche eins gesehen. Zum ersten Mal auf der Autobahn, auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Nee, ein Verbrenner. Okay, und der stand da mit dem Feuerlöscher, war ganz überrascht, dass er sowas dabei hatte. Aber ein richtig brennendes Auto habe ich auch noch nie gesehen.
Ja. Aber habe ich schon öfter gesehen. Und den einen oder anderen haben wir natürlich auch schon mal bei uns in die Werkstatt oder auf den Hof gekriegt. Der ist meistens, wenn ein Auto brennt, ja auch nie mehr viel dran zu retten. Das muss man auch so sehen. Und das ist aber auch da ist die Angst vor dass ein E-Auto brennt, weil es ja auch mal irgendwie auf eine Fähre gebrannt hat. Irgendwann war ja auch mal was und sowas. Ist dann immer schnell in der Presse. Wenn was, nicht nur in Deutschland, wenn also irgendwo mal was schief läuft, dann ist es oft, ist der Schuldige schnell gesucht. Ob es dann wirklich war oder woran es lag, wird dann nicht mehr lange diskutiert. Dann sind die E-Autos erstmal schlecht. Und ich glaube, da sind wir im Augenblick anders unterwegs. Deutlich anders unterwegs. Und wenn ich den Auftragseingang sehe, auch im Neuwagenbereich bei uns, was ein E-Auto für einen Stellenwert bekommen hat, wie viele E-Autos wir mittlerweile verkaufen. Ich glaube, da ist jetzt wirklich die Schraube umgelegt, sage ich mal, die Schraube wieder fest vielleicht, um auf den Slogan hier des Podcasts zu kommen. Sehr schön, dann einfach sagen, sie ist vielleicht wieder fest und das Umdenken passiert. Ne? Und das glaube ich, da sind wir jetzt schneller dran, als man denkt. Und ich glaube jetzt, der eine oder andere hat natürlich auch lange gewartet, der Privatkunde, weil wir haben so einen alten Bestand auf den Straßen, den wir noch nie so alt hatten. Wir sind über 10,8 Jahre, ist glaube ich ein Auto alt, was wir so draußen auf den Straßen sehen im Durchschnitt. Und das ist die letzten Jahre immer weiter hochgegangen. Und ich glaube, jetzt ist der ein oder andere Privatkunde wirklich dabei, der dann sagt, komm, ich tausche mein Auto und tue vielleicht meinen alten Stinker weg und fahre dann etwas.
Also meinst du, der demografische Wandel geht einher mit dem Umstieg auf E-Mobilität?
Wenn ich sehe, die Kundschaft, die bei uns reinkommt, wenn ich jetzt demografischen Wandel verbinde ich ja immer mit ein Stück weit, da sind ältere Leute oder Leute, die jetzt in Rente gehen oder im Ruhestand gehen, wie auch immer, wie man es bezeichnet. Und das bezeichnet man ja immer mit alten Leuten. Ja, die beschäftigen sich auch damit, mit einem E-Auto, weil das sind meist sogar Eigenheimbesitzer, wo wir vorhin das Thema hatten, und die einen Carport haben oder eine Garage und das gut darstellen können und vielleicht auch nur 5.000 Kilometer im Jahr fahren, wenn sie die überhaupt noch fahren. Aber wie gesagt, aber auch die Generation davor. Das heißt, die Leute, die ich jetzt so sehe, die bei uns am Schreibtisch sitzen, sich schlau machen, das ist viele Generationen wie du und ich oder vielleicht auch noch einen Tacken jünger, ne, weil die Generation, die eigentlich die vor uns noch ist, also so Z und so, die sind eher so unterwegs und sagen, ich brauche gar kein eigenes Auto, ich miete mir viel. Und das ist so ein Thema, ja, da geht es dann auch um E-Auto. Ne? Und wenn ich mir eins kaufen würde, dann würde ich aber ein E-Auto nehmen. Dieses Anspruchsdenken-Auto, wie das diese ältere Generation hat, dieser demografische Wandel, wie du das bezeichnet hast, da glaube ich, ist eher noch der Drang zum Besitzen eines Autos selber zu besitzen viel höher als in der jungen Generation, Generation Z oder Alpha, die jetzt kommt. Die sagen einfach, ich kann mir auch vorstellen, mit meinen Kumpels oder mit meiner Familie mir ein Auto zu teilen, weil auch die öffentlichen Nahverkehrsmittel natürlich auch besser geworden sind.
Ja, die dürfen ruhig auch noch besser werden. Ich erinnere mich noch an meine Abi-Zeit. Da war es tatsächlich so, dass also die besser situierten Familien dann tatsächlich, da haben dann die Kinder ein Auto zum Abi gekriegt. Und da fuhr wirklich eine vierköpfige Familie, fuhren vier Autos. Mhm. Ist da eine Veränderung? Spürst du die, dass das noch so ist? Oder haben wir ja auch mehr mit Sharing, dass das einfacher wird?
Also ich gebe dir recht, wenn ich an meine aktive Zeit noch denke, wo ich noch sehr viel auch noch mehr Vertrieb gemacht habe, wie ich es jetzt immer noch tue, da war es immer so, dass die Eltern schon kamen und sagen, Mensch, mein Sohn ist bald fertig mit Abi oder hat bald sein Abitur in der Tasche oder wird 18, ich brauche ein Auto, was hast du da, können wir was machen? Und dann wurde über das Thema 18 und Auto viel mehr geredet. Aber heute ist die Generation, die da kommt, ja noch nicht mal jeder, der 18 wird oder 18 ist, hat einen Führerschein, das muss man ja auch mal sehen. Wir haben, du hast auch gesagt, die Leute sind vielleicht auch etwas finanziell besser gestellt gewesen, die dabei, wo du Abi gemacht hast, mit einem neuen Auto auf einmal vorgefahren sind. Heute kostet der Führerschein ja auch schon ein Heidengeld. Ja. Und das hören wir auch, dass irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 oder 5.000 Euro auch schon mal für einen Führerschein bezahlt wird. Und dann ist sicherlich bei manchen Leuten erstmal die Ausbildung wichtig. Ich mache mein Abitur. Was mache ich danach? Mache ich die Ausbildung? Also gehe ich irgendwie in eine Ausbildung rein oder gehe ich weiter studieren? Das, glaube ich, das Thema ist wichtiger momentan, als das eigene Auto zu haben. Und ich glaube, dann bin ich besser unterwegs mit Carsharing, mit einem Auto, was ich mir vielleicht mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern noch teile. Und ob das jetzt elektrisch ist oder Verbrenner, sei noch dahingestellt. Aber ich glaube, dieser Drang, mit 18 das eigene Auto zu haben, wie ich es auch hatte. Ich habe auch meinen ersten Wagen mit 18 gehabt und war auch froh und stolz darauf, dass man den hatte. Und da konnte man es auch noch etwas einfacher reparieren, ne? Und ohne gerade in der Werkstatt aufzusuchen. Aber die Technik hat sich nun mal auch geändert und das Verhalten hat sich da wirklich mit 18 das eigene Auto. Und jeder, der 18 ist, hat sein eigenes Auto. Ich glaube, das hat sich geändert. Und da ist das Umdenken der Generation schon anders geworden.
Was stellst du fest, wenn du so als Präsident bei den Unternehmen bist, die auch E-Mobilität wirklich leben? Wie überspringt das auf die Mitarbeitenden? Nehmen die das auch so mit oder fahren die dann alle Verbrenner, weil die sagen, nee, ich habe die, weiß ich nicht was, Infrastruktur nicht, was auch immer?
Also wie man das ja auch im ganz alten Spruch immer sagt, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ich sage einfach mal, wenn ich oben nicht anfange, selber was zu tun, werde ich es auf meine Mitarbeiter nicht runterkriegen. Und ich werde immer hören von jedem will ich auch nicht sagen, finde ich alle über einen Kamm scheren, warum was nicht geht. Aber da muss man auch nochmal selber zeigen als Unternehmer, dass es geht. Und dann fahre ich mal eben auch selber elektrisch. Wie gesagt, mich muss man nicht überzeugen, ich tue es. Du tust es auch. Aber wo ich einfach sage, wenn ich als Unternehmer dann immer noch Leute habe, die meinen, dass es nicht geht, ja, dann muss ich sie einfach davon überzeugen, dass es geht. Und das kann man sicherlich auch durch einen radikalen Schritt dann nur machen und sagen, dann fangen wir mit Hybrid an, dann fangen wir mit vielleicht auch irgendwann mit einem kompletten E-Auto an, weil ich glaube, das ist hausgemacht. Das ist wirklich hausgemacht, aber als Unternehmer und natürlich als Präsident kommst du in viele Unternehmen rein und in viele unterschiedlichste Handwerksbetriebe. Das Thema Elektrifizierung des Fuhrparks ist mein Thema, weil die auch wissen, ich komme aus dem Automobilbereich, ist immer ein Thema, aber das wird auch runtergebrochen und der Mitarbeiter wird bei ganz vielen Firmen, die ich auch persönlich noch betreue seit Jahrzehnten, wird das immer, immer mehr. Und die Leute, die auch sagen, ja, aber ich fahre doch 40.000 Kilometer im Jahr, das geht doch nicht. Ja, es geht schon, es geht. Die Wallboxen, auch die Abrechnung mit den Unternehmen, dass ich sage, komm, als Firmenauto zahle ich auch deine Spritkosten, also zahle ich auch deine Stromkosten. Und die Boxen, die man zu Hause dann dranhängen kann, die sind auch so intelligent, dass ich das unterscheiden kann, welches Auto ist dran, wie wird es geladen, wie kann ich das abrechnen, wenn er seinen eigenen Hausstrom benutzt, sage ich einfach mal. Das kann ich heutzutage gut darstellen. Die Boxen, die da hängen, sind intelligent. Die kann ich sagen, jetzt ist mein Firmenwagen dran und nicht mein Privatwagen dran. Und dass man auch als Unternehmer ein gutes Gefühl hat, dass man vielleicht nicht ein bisschen veräppelt wird oder schön geredet wird, dass ich auf einmal so.
Wobei auch die Möglichkeit, also die Firmenautos werden ja nicht geladen am Tag, weil die unterwegs sind. Auch da könnte man ja dann die Privatwagen ansteckern. Genau. Um die wieder zu laden. Also die Möglichkeit gäbe es ja auch. Und da fände ich es eben interessant. Hast du prozentual, kannst du sagen, wenn eine Firma zu, sagen wir, 9 von 10 Autos sind wie sich das auf die Mitarbeitenden überträgt, dass die ihr Privatfahrzeug auch umstellen?
Das kommt. Aber das ist wieder das, was ich auch vorhin sagte, der Privatwagen, so ein Firmenwagen wird in der Regel heutzutage, speziell im Elektro- oder Hybridbereich, ja oft geleast. Das heißt, der Unternehmer schafft ein Auto heute an und gibt es nach 3 oder 4 Jahren meistert wieder ab. Das ist so die Leasingdauer, die wir meistert haben. Der Privatkunde kauft heute ein Auto, ob neu oder gebraucht, aber fährt ihn eigentlich länger. Und das heißt, der testet vielleicht wirklich den Wagen erstmal im Betrieb und sagt, Mensch, das funktioniert im Alltag, für mich im beruflichen Alltag. Warum soll das privat nicht funktionieren? Aber das kommt versetzt. Das ist einfach so, Der wird sich dann eher, der normale Privatkunde bedient sich dann eher auf den Gebrauchtwagenmarkt erstmal, hat dann natürlich gewisse Ängste auch, hält die Batterie noch, ist dies noch, ist das noch. Aber auch da sind die Hersteller und die Entwicklung geht weiter. Ja, ne, wir wissen auch, dass ein Handy vor 10 Jahren der Akku schlechter war als der Akku, wenn ich mir heute ein neues kaufe, dass ich da andere Features habe und dass so ein Handy-Akku auch länger hält und ich mehr mit anstellen kann als mit meinen Nokia 6310i, was ich früher hatte, obwohl das war auch gut. Ja, das gab's. Aber es war auch gut. Deswegen alles, was es früher gab, ist nicht schlecht. Ne? Also von daher. Ja,
Nokia 6310, wer hat es nicht?
Ja, genau. Das war, ja.
Ach, danke für den Flashback.
Kennt man gar nicht mehr, ne?
So, ich habe sie auch nicht mehr. Ich habe sie irgendwann alle tatsächlich in den E-Schrott getan. Oder in den Elektroschrott
getan.
Wie verändert sich denn der Ausbildungsberuf dorthin? Also der Automechaniker, ist jetzt hier auch ein Umschwung nötig in der Ausbildung, da wirklich auch umzuschulen, oder sind die Ausbildungsinhalte alle schon auch auf E-Mobilität ausgelegt?
Also wir haben grundsätzlich bei jedem Kfz-Mechaniker, jetzt gehe ich jetzt mal von dem Mechaniker aus, der in der Werkstatt bei uns arbeitet, der hat in seinem 3,5-jährigen Ausbildungsbereich immer das Modul Hochvolttechnik mit drin. Der geht mit einer gewissen Qualifizierung raus, wenn der seine Prüfung bestanden hat, dass er die Grundlagen der Elektromobilität in der Werkstatt beherrscht. Das heißt jetzt noch nicht, dass er, wenn dein Auto jetzt in die Werkstatt kommen würde, der die Batterie auseinandernimmt und die einzelne Zelle da austauschen kann. Soweit, da muss er sich schon auch weiter qualifizieren, aber das müssten meine normalen oder Altgesellen oder Servicemechaniker, die ich habe, auch die müssen Hochvoltscheine, gibt es verschiedene Stufen, machen und sich qualifizieren, um wirklich in der Tiefe ein Auto zu reparieren. Aber für einen normalen Wartungsbereich, das heißt, wenn eine normale Inspektion an deinem Auto ist, da kann der Azubi, der von mir aus auch gerade fertig geworden ist, schon, und der weiß schon, was er machen muss, was er tun darf und was er nicht tun darf. Ja, wie weit er an so ein Auto darf und was er nicht darf. Und dann muss eben der Spezi kommen. Aber das Thema ist, es gehört dazu. Ja, es ist ein Riesenthema in der Ausbildung. Spezielle Schulungen haben wir natürlich auch bei den Kreishandwerkerschaften oder mit den Berufsbildungszentren, die Ausbildung machen, auch die wir noch aufsatteln können, auch auf freiwilliger Basis. Aber das Thema Elektromobilität und Hochvoltschulung ist ein Thema, haben wir aber im Ausbildungsberuf des Kfz-Mechanikers schon lange mit drin und schon lange eingearbeitet. Wie gesagt, dass wir da aufbauen müssen und aufsatteln müssen. Aber müssen wir bei anderen Themen auch. Mhm. Ich sage mal, ich lerne auch mit meinen Mitte 50, lerne ich auch noch jeden Tag dazu, wo ich einfach sage, wer stehen bleibt, hat sowieso verloren. Also das muss der Mechaniker auch. Ja. Der muss sich mit neuen Techniken auseinandersetzen. Und genauso ist es bei uns jetzt im Alltag auch immer noch. Das gehört dazu. Das ändert sich so schnell, die Zeit ist so schnelllebig geworden und die Techniken ändern sich eben. Damit muss ich mitgehen und mitwachsen. Das ist wichtig. Mhm. Deswegen ist die Ausbildung nicht alleine wichtig, sondern auch eben, was schaffe ich? Und da, glaube ich, ist das Handwerk auch super prädestiniert für, wo ich sage, ich kann ja wirklich als Geselle oder als Lehrling anfangen, bin dann Geselle, bin dann Meister. Ne, auch ich bin nicht als Präsident geboren. Ich bin auch normal groß geworden. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Wirklich? Ich habe mich weitergebildet. Und das sind Dinge, wo ich einfach sage, der hat so ein Azubi bei uns in der Werkstatt natürlich auch eine riesen Karrierekurve vor sich, wo ich sagen kann, wenn du willst, kannst du auch was werden. Du kannst Meister werden, du kannst nachher die Annahme machen, du kannst Servicetechniker werden. Der hat ja ein Spektrum offen, wo ich wirklich sage, das ist einmalig. Und das habe ich vielleicht nicht, wenn ich jetzt unbedingt nicht im Handwerk lande, egal, ist also auch in anderen Handwerksbereichen genauso, dass ich hochwachsen kann und es im Prinzip aus mich oder aus meiner Person was machen kann, das habe ich vielleicht in einem Bürojob weniger. Ne? Wenn ich dann akademisch denke, egal wo ich dann lande, wie entwickle ich mich, habe ich dann wirklich eine Möglichkeit, einen eigenen Betrieb zu führen irgendwann, das sind so Dinge. Wenn ich meinen Meister habe, dann kann ich das. Ich kann dann an der nächsten Ecke mir, was ich irgendein Lokal anmieten und fange da an, mein Gewerbe zu gründen und zu machen und zu tun. Also das, und dann bin ich irgendwann mal in den Beruf angefangen als Lehrling und bin mit Meister rausgegangen und wir setzen im Kfz-Bereich auch so ein Master Professional noch drauf. Da beginnt Düsseldorf jetzt mit und das gibt viele, viele Dinge, wo wir einfach sagen, das Handwerk hat schon echt Riesenchancen und wir können da was draus machen. Und ich glaube, das haben mittlerweile auch viele begriffen, die wirklich sagen, Hochschule oder es muss nicht unbedingt dann, ne, der akademische Weg sein, sondern Junge oder Mädchen, du kannst auch gerne mal ins Handwerk gehen. Ne? Und auch der weibliche Teil wird mehr. Ne? Ja. Und das merken wir auch. Und auch wenn ich an unsere Gremien hier denke, in der Handwerkskammer, auch da werden wir weiblicher, was schön gut ist. Aber wir sind noch nicht am Ziel und nicht am Ende, da wo wir hinwollen. Aber die Richtung ist richtig. Und wenn ich dann so sage, wir sind dann irgendwo mit, ja, vielleicht mit 25-30% in der Vollversammlung schon weiblich mittlerweile. Das sah eben vor Jahren anders aus. Da war es eigentlich natürlich eine Männergeneration oder Domäne. Und da haben wir schon ein bisschen durchgewürfelt die letzten Jahre, dass wir sagen, das schaffen wir und das kriegen wir hin. Mhm. Und das ist eben das Schöne im Handwerk. Im Ehrenamt und im Handwerk, da kriegen wir vieles hin. Und wenn man will, dann kriegt man es hin. Es dauert ab und zu.
Ne? Ja. Es dauert ab und zu, da habe ich direkt nochmal eine Frage. Ich muss nochmal ein paar Sätze zurückspringen. Wenn wir sagen, okay, jetzt zieht das an mit E-Mobilität und ihr habt das natürlich schon länger bei euch in der Ausbildung mit drin. Trotzdem müssen wahrscheinlich irgendwann, wenn die Waage auf die andere Seite schlägt, dass mehr E-Autos gekauft werden als Verbrenner, mussten ja wahrscheinlich auch Ausbildungsinhalte grundsätzlich auch mal umgeschrieben werden. Wie schnell siehst du das und vor allem, wie schnell kann sowas umgesetzt werden? Wir wissen ja alle Ausbildungsinhalte, Schulungsinhalte, das dauert und das muss und wenn sie rauskommen, ist eigentlich schon wieder veraltet und so. Wie schnell kriegen wir das jetzt auf die Spur?
Ja, auch da muss man Mut haben, sage ich einfach mal. Und ich bin selber, ich merke eigentlich immer so keine Jahreszahlen, wo ich irgendwann was mal begonnen habe. Ich bin aber schon einige Jahre im Berufsbildungsausschuss im Land Nordrhein-Westfalen tätig, im Kfz-Bereich. Und da kann ich nur sagen, wir arbeiten schon an diesen Ausbildungsfeldern, arbeiten wir sehr intensiv und mehrmals im Jahr und sagen auch, was ist gut, was müssen wir mit aufnehmen, was kommt auch in den Prüfungen vor, was müssen wir mit abprüfen nachher auch. Und dieses, das lebt schon, so ein Ausbildungsberuf, der lebt. Und da arbeiten wir wirklich mehrmals im Jahr dran, dass wir sagen, da gehen wir ran, da tun wir was, da ändern wir was. Dass das, bis wir es umsetzen und in der Prüfung, wenn wir heute sagen, wir lernen es anders in der Ausbildung, dann müssen wir es natürlich auch irgendwann versetzt in eine Prüfung abnehmen und verlangen auch, dass die Leute, die jungen Leute es können. Das ist dann ein bisschen zeitversetzter, aber wir sind da dran. Und wir ändern auch Ausbildungsinhalte, Ausbildungsdauern ändern wir jetzt auch mal. Und da halten wir uns auch nicht unbedingt an alle Regeln, die es so international gibt, sondern wir sagen, wir machen es mal. Und auch es gibt für alles Ausnahmeregelungen. Und auch da kann man mal einen Kfz-Beruf, der eigentlich oder eine Ausbildung, die 3,5 Jahre dauert, wo jeder sagt, ja, und wir haben verdammt viele Abbrecher dabei, jetzt nicht nur im Kfz-Bereich, aber die eine Ausbildung beginnen, abbrechen, uns es nicht zu Ende führen. Und da haben wir jetzt gesagt, im Kfz-Bereich fangen wir einfach an und wir machen nach 2 Jahren, ist die Zwischenprüfung ja eigentlich angesagt, dass wir sagen, da haben wir eine Möglichkeit für die Leute, wir müssen nicht, alle Leute müssen aber in der Lage sein, ein Hightech-Elektrofahrzeug zu reparieren. Wir brauchen auch noch Leute, die Bremse machen, die einen Auspuff machen, die Räder tauschen und sowas alle, ja, oder einen Ölwechsel. Einfache Tätigkeiten zu sagen, ohne die jetzt abzuwerten, die brauche ich auch. Ich brauche nicht alles Servicetechniker und Hightech-Arbeiter. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen unser Berufsbild so und viele Leute, die wir auch integrieren, die das heißt aus anderen Ländern kommen und durch die wir mit einbauen auch in unseren Betrieben, die tun sich schwer mit dem Bereich, wie wir ausbilden. In den anderen Ländern um uns rum haben wir eine andere Ausbildung. Und wenn wir sagen, wir können mit 2 Jahren dir einen Abschluss geben, der ist zwar nicht so qualifiziert wie der richtige Kfz-Mechaniker-Abschluss, aber wir haben die erste Stufe geschafft, du hast einen Abschluss in der Tasche und du hast die Möglichkeit nachher, auch nach 2 oder 3 Jahren, die Endprüfung zu machen. Dann hast du den Kfz-Abschluss, wie du jetzt als Geselle rausgehen würdest. Und da versuchen wir jetzt in NRW eine Stufe reinzukriegen. Und da haben wir einfach auch gesagt, wir warten nicht darauf, bis die Politik uns das erlaubt. Wir machen einen Pilot raus, wir machen es einfach mal.
Ja. Glaubst du denn, dass die Abbruchrate mit dem Anspruch in der Ausbildung zu tun hat und der Länge oder vielleicht mit dem, was intern im Betrieb passiert?
Beides. Und da würde ich auch wieder sagen, auch da sind wir bei den Leuten, die eine akademische Ausbildung machen, sind die Abbrecherquoten genauso hoch wie bei uns im Handwerk. Im Handwerk haben wir auch so 25%, also ein Viertel bricht uns weg. Und da kann man immer sagen, wo sind die Gründe? Klar, kann der Betrieb sein. Das kann der Azubi selber sein, der sagt, Mensch, ich bin jetzt im Autohaus angefangen, ich habe mir das total anders vorgestellt in der Werkstatt, ne, dass ich jeden Tag so dreckige Hände habe oder wie auch immer, habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich dachte, wir machen nur noch Elektroautos und nur noch Samthandschuhe und sowas. Ja, und das gibt's immer mal, dass sich einer vertut und das kommt vor, kam früher auch vor. Ich glaube aber, früher war man eher bereit, auch mal was durchzuziehen. Heute ist die Jugend aber auch so und sagt, ich ziehe den Stecker und höre auf und mache es nicht zu Ende. Ich wechsle dann in einen anderen Ausbildungsberuf, mache was anders. Und oder der Betrieb sagt auch, das hat mit dir keinen Sinn. Das muss man auch sagen. Auch wir als Betrieb sehen es vielleicht auch etwas kritischer, als wir es früher mal gesehen haben, dass wir sagen, Mensch, junge Mädchen, das wird mit uns so auf Dauer nichts. Wir müssen, du bist hier nicht richtig unterwegs. Für dich müssen wir einen anderen Weg suchen. Das wird nichts. Und das war früher so, das war vielleicht nicht so. Das wurde vielleicht auch nicht so gemessen, aber es passiert heute und es ist auch früher passiert, aber vielleicht haben wir es heute etwas prozentual besser gemessen. Und was mich aber mehr eigentlich bewegt, sind so die Leute, die normale schulische Ausbildung hinter sich haben. Das heißt also von mir aus, wie du auch Abitur gemacht hast und was nicht alle. Und dann haben die ihre 12., 13. Klasse oder 10. Klasse abgeschlossen. Und davon gehen aber alleine in Nordrhein-Westfalen, gab es Anfang letzten Jahres eine Studie, die rauskam, 20.000 Leute verlieren wir, wo wir nicht wissen, wo sie sind. Das macht mir mehr Kummer. Die nicht irgendwo landen und wo wir wissen, die fangen an bei irgendwelchen setzen sich aufs Fahrrad und Lieferando und Co. Sie bringen Essen durch die Gegend oder bringen Getränke durch die Gegend. Das sind so Dinge und da sage ich mir einfach mal und arbeiten damit Mindestlohn, ob das richtig ist und ob das dann auf Dauer nicht noch viel schlimmer ist für die Gesellschaft, dass Leute, die sowas vielleicht auch 10 Jahre machen, wenn sie es schaffen, Kisten zu schleppen. Aber was wollen die dann, wenn die dann eine Familie gründen? Kann man damit klarkommen? Wie wollen die dann eine Miete zahlen in einer Großstadt? Wie soll das funktionieren? Und ich glaube, da haben wir ein viel, viel größeres Problem, dass uns echt ein Riesenhaufen an Leute wegleitet in irgendeinem Bereich, den wir im Augenblick nicht mit einer Ausbildung fangen können und nicht mit, vielleicht auch nicht jetzt mit einem akademischen Laufweg.
Die auch in der, auch über die Agentur für Arbeit auch gar nicht mehr greifbar sind. Nein, man nennt sie tatsächlich die Needs, not in Employment, Education or Training.
Also die machen mir mehr Kummer.
Genau, und die kriegen wir auch nicht mehr über die Eltern, die kriegen wir nicht über die Agentur für Arbeit, die kriegen wir nicht über die Firmen. Und die sind einfach, wie du sagst, ne, die sind in so einem Vakuum für 1-2 Jahre, machen irgendwas, beispielsweise auch einen Auslandsaufenthalt oder wie du sagst, mit irgendwelchen Mindestlohnjobs. Und die verlieren wir auch in der Ansprache im Handwerk tatsächlich, weil man die nicht mehr kriegt.
Ich kann ja jeden verstehen, der irgendwo was beendet hat, eine Schulaufbahn und sagt, ich will jetzt erstmal Geld verdienen. Aber dann ist wirklich die Frage auch, was wir ja auch lange immer gesagt haben, der Ausbildungslohn ist zu niedrig. Da muss ich einfach sagen, ja, war er auch. In vielen Bereichen war er auch wirklich zu niedrig. Aber die letzten Jahre, da muss sich jeder einfach auch mal wirklich schlau machen und eine Arbeitsagentur besuchen und die Berufsberater dort nutzen. Die Gelder sind wirklich hochgegangen. Wir haben auch jetzt gerade im Tarifbereich noch letzten Monat Verhandlungen gehabt. Da haben wir auch wieder was getan. Und ich kann nur sagen, ein Azubi verdient schon gutes Geld und mittlerweile
im Kfz-Handwerk, ne?
Im Kfz, also es gibt aber auch in anderen. Ich habe mir auch wir haben vor 5 Jahren oder so im Berufsbildungsausschuss mussten wir beschließen, dass es eine Mindestvergütung für einen Auszubildenden gibt. Da habe ich meinen Jungs gesagt, ich sage, warum? Wo ist denn das Problem? Wer zahlt denn kein Geld? Oder es gibt dann schon Bereiche oder auch Handwerksbereiche, die wirklich wenig bezahlt haben oder ganz wenig bezahlt haben. Und für die war es wichtig eben, dass wir sagen, du musst mindestens eine gewisse Summe zahlen, sonst darfst du nicht ausbilden und das wird geprüft und das wird in den Lehrverträgen, steht es ja auch drin, wer was verdient und die müssen ja auch eingetragen werden. Wenn da einer 350 Euro reinschreibt im ersten Lehrjahr, das geht nicht. Ne? Das geht nicht und das würde nicht von uns weiterlaufen hier in unserem Häuschen hier, da würde schon einer den Rückumschlag dann sagen und sagen, ich schick's dir wieder zurück. Ne,
ich habe ja 2002 meine Ausbildung gemacht, da habe ich 270 Euro bekommen. Da habe ich im Nebenjob mehr verdient, ne? Aber gut, es ist ein, zwei Jahre her jetzt. Ne?
Ja, es ist ein paar Samstage her und da haben wir wirklich dran gearbeitet. Bei uns im Kfz-Bereich verdient der Azubi, ich weiß es nicht genau jetzt aus dem Kopf, aber ich meine im ersten Lehrjahr 1070 Euro und ich finde, das ist schon eine Summe, wo ich sage, fürs erste Lehrjahr und wenn er eine gewisse Qualifikation hat, kriege ich ja sofort 10% mehr, hat er gute Schulnoten, dann kriege ich ja auch, wie gesagt, die 10% mehr. Das heißt, du hast schon im ersten Lehrjahr eine Möglichkeit auch als Kfz-Mechaniker, was ich 1200 Euro dann zu verdienen, wenn du diese 10% auch drauf kriegst. Ne? Also, und da sind wir unterwegs. Das, was du gerade sagst mit 200, 300 Euro, ich weiß jetzt nicht, was du gelernt hast, das hast du mir nicht verraten, aber von daher, das ist dann
einfach doof. Ich bin Steinmetzmeisterin.
Aber das wundert mich, dass das so
Ich weiß auch nicht, wie aktuell was da so bezahlt wird. Ist auch egal. Ja. Ich habe nämlich noch eine andere Frage an dich. Du hast eben gesagt, die Frauen werden im Kfz-Handwerk auch mehr. Woran liegt das und was würdest du dir wünschen für Betriebe, die noch keine Frauen beschäftigen?
Ja, es kommt ja immer das Thema, was ist mit den Sozialräumen eigentlich? Ne? Kann man das alles so im Ausbildungsbetrieb darstellen? Das geht eigentlich, das geht wirklich, das kann man ruckzuck umstellen. Und ich sage auch, wenn ich eine Frau oder eine junge Person da in der Werkstatt, die Stimmung wird anders, das Unterhalten wird anders, das bringt dem Betrieb auch was. Man muss einfach sagen, es tut allen gut, wenn wir von allen ein bisschen gemischt da arbeiten und untereinander sind. Das hat wirklich was für sich und da kann ich nur sagen, da muss man keine Hemmung vorhaben, dass man sagt auch einmal, da ist ein Mädel in der Werkstatt und die macht da ihre Ausbildung. Und ich glaube einfach, das Interesse ist größer geworden. Das sind jetzt auch nicht, früher hat man ja immer gedacht, wenn da ein Mädchen oder eine junge Person, weibliche Person eine Ausbildung macht im Autohaus, das ist bestimmt die vom Inhaber, die Tochter und die macht das und will das vielleicht übernehmen und sonst was. Mhm. Das ist gar nicht mehr der Fall. Das sind wirklich externe Leute, die haben mit den eigenen Betrieb nichts zu tun, die machen das. Und qualifizieren sich gut und die sitzen nachher, aber die gehen auch weiter. Die haben wirklich eigentlich den Ansporn, ich mache das eine Zeit lang, ich gehe dann einen Schritt weiter, mach mal einen Meister, mach dann eine Reparaturannahme oder mach irgendwelche Sachen, die hören nicht auf. Die sind mit der Ausbildung zwar fertig, aber machen dann eigentlich auch nach ein paar Jahren schon irgendwelche Weiterbildung und gehen weiter. So ist mein Empfinden der Generation, die da momentan unterwegs ist und die da dann auch weiblicherseits bei uns in der Werkstatt aufkreuzt und damit anpackt. Und wie gesagt, ich finde, es macht im Betrieb mehr Sinn, wenn wir es wirklich besser durchmischen. Es funktioniert nicht immer. Es ist immer noch, dass wir leider wenig weibliche Bewerber haben. Es wird mehr und wir kriegen sie auch mehr rein, aber es ist ein schwieriger Weg. Ne?
Was glaubst du, warum das Kfz-Handwerk jetzt interessanter wird für die Frauen?
Woran liegt das? Vielleicht auch an der Technik, ne, weil einfach zu sagen, ja, diese E-Mobilität, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ist vielleicht etwas anders. Wir haben viel mehr mit, ich sag mal, der Ansporn ist ja auch höher, dass wir mathematisch viel machen müssen. Also wer in Mathe eine 5 hat oder die Zusammenhänge da nicht so versteht, der wird auch sicherlich, wenn er in so ein Kennbus-System da reinschaut und irgendeinen Fehler sucht, weil irgendwas nicht läuft, wird Schwierigkeiten haben, wenn er es irgendwo nicht verstanden kriegt. Und das ist sicherlich bei vielen jungen Leuten, die sich damit auseinandersetzen, gut. Die denken sich viel mehr rein, dass die zum Thema Servicetechniker werden, dass wir mehr in so ein Elektrothema auch reinkommen. Es hat nicht immer was noch mit dreckigen Händen zu tun. Ja, klar, ist ein Auto, wo ich an die Bremse gehe, da ist Dreck. Aber wir haben auch viele Dinge, wo man wirklich sich schon die Hände waschen muss oder mit sauberen Händen auch wieder rauskommt. Also das hat sich geändert. Und ich glaube, dass das Bild, was wir nach außen vermitteln, auch über viele Kampagnen unserer Kreishandwerkerschaften, unserer Innungen vor Ort, die auch früh in Berufsbildung reingehen und sagen, auch im Kindergarten, in Schulen schon reingehen, mit Lehrwerkstätten reingehen und die Leute abholen und Praktikum machen lassen. Ich glaube, das hat sich geändert. Es ist einfach viel mehr, die Leute saugen vorher Informationen auf die jungen Leute und sind dann auch bereit, in Betrieb oder in Berufe reinzugehen, die vielleicht früher nicht so lastig waren, weiblich lastig waren, wie sie. Es ist der klassische, es ist ja immer noch das Friseurhandwerk, was äußerst weiblich ist, wo wir dann äußerst selten einen Mann finden, der am Haare schneiden ist.
Wird auch mehr.
Ändert sich auch in die andere Richtung, aber es war eben klassisch weiblich. Und das, so war im Kfz-Bereich, eigentlich waren wir klassisch männlich unterwegs, aber das dreht sich genau wie im Friseurhandwerk vielleicht auch.
Ja, und man sieht natürlich auch bei den Betrieben, die sich da engagieren und bei Berufsbildungstagen dabei sind, Praktikas anbieten, beim Girls and Boys Day mitmachen, dass die auch weniger Probleme haben, genügend Bewerbungen für Ausbildungsplätze zu bekommen, sodass die wieder tatsächlich auswählen dürfen. Aber das ist natürlich ja auch ein Weg, den man erst gehen muss und die Früchte ein bisschen zeitversetzt auch dann ernten kann. Aber das höre ich, egal mit wem ich spreche, die sich da engagieren, haben gar kein Thema mehr Ausbildungsstellen, wirklich auch mit passenden Menschen zu besetzen, die ins Team passen und die ein Engagement mitbringen.
Ja, also da ist ja viel passiert, was du gerade sagtest, aber auch wenn ich jetzt an unsere Organisation denke, wir fahren schon über 10 Jahre diese Imagekampagne des Handwerks. Auch das wird von den jungen Leuten ja gesehen, unsere plakative Werbung mit den blau- und magentafarbenen Dingen, die wir irgendwo plakativ ja auch, zig Meter mal Meter irgendwo an der Wand schmeißen, mit ab und zu auch mal einen frechen Spruch drauf, ja. Mhm. Aber wir wollen ja auch irgendwo aufmerksam machen und ja, mhm. wir können, was kommt, ist unser Motto und ich glaube, das können wir auch. Wir müssen uns nicht verstecken im Handwerk und das können wir auch nach außen zeigen und können wir auch gerne mal 3x3 Meter oder 3x4 Meter, ich weiß nicht, wie groß die Dinger da alle sind, an der mhm. Wand schmeißen und sagen, das können wir oder wir können Steinmetz, können wir, ne? Ja, können wir.
Ja. ja. Also ich kenne inzwischen einige, die bei diesen Kampagnen Gesichter waren. Jetzt erst mein neues Lieblingskampagnengesicht, die Anna Höhner. Grüße gehen raus an dich, Anna. War auch schon bei mir im Podcast und freue mich jedes Mal, wenn ich sie irgendwo sehe. Finde ich sehr cool.
Ja, ja. Das sind eben neue Generationen, neue Wege, neue Gesichter. Ich finde das wichtig. Davon lebt das Handwerk und davon, die brauchen wir auch. Wir brauchen solche Gesichter im Handwerk, die uns auch nach außen tragen und auch vermitteln. Das ist nicht mehr so, wie es vielleicht unsere Eltern erlebt haben. Sicherlich macht immer noch das Elternhaus viel aus und versuchen, die Generation, die da kommen, oder die eigenen Kinder zu lenken. Aber ich glaube auch, der junge Mensch, der da unterwegs ist, nimmt das auch wahr, was in den Social Media Kanälen gespielt wird, dass wir da auch präsenter sind, dass wir da auch noch viel machen können, das glaube ich auch. Ja. Das ist aber nicht unser Hauptding, ist immer noch, wir sind da unterwegs, wir tun das, wir bieten da auch jedes Berufsfeld, kann man sich da sicherlich auch sehr gut angucken und die Arbeitsagenturen arbeiten wir eng zusammen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und das haben auch viele begriffen und ich glaube, was wir nur hinbekommen müssen, ist, was wir mehr hinbekommen müssen, die Betriebe draußen müssen mehr ausbilden und davon die Quote ist noch zu gering. Da arbeiten wir auch jeden Tag dran oder wenn ich auch draußen bin in Betriebsbesuchen, kann ich nur sagen, bildet aus, sucht euch junge Leute. Wie wollen wir gegen den demografischen Wandel ankommen, wenn wir selber nicht ausbilden? Das passt nicht. Ne? Also ich kann nicht sagen, mir fehlen die Facharbeiter und bilde selber nicht aus. Ne? Also ich kann nicht immer nur abschöpfen, dass andere ausgebildet haben und dann brauche ich mich auch nicht beklagen, dass jetzt kein Elektrotechniker auf dem Markt ist oder so, ja, dass die begehrt sind, ja, oder Karosseriebauer und wie auch immer, ja, die sind begehrt. Aber wenn ich selber nicht ausbilde, werde ich auch nie einen haben. Und so habe ich immer noch eine Chance, diese Leute auch in meinem eigenen Betrieb groß werden zu lassen. Und das, finde ich, ist eine super Perspektive für jeden, dass man auch in einem Betrieb, wo man lernt, sich entwickeln kann und auch da zum Meister in Karosserie dann irgendwann wird.
Dann würde ich doch tatsächlich jetzt bei deinem Plädoyer raus ans Handwerk, an die Betriebe abschließen mit der Frage, ich sage den Anfang und du ergänzt dann. Ich wünsche mir was für das Handwerk das und dass du vielleicht hier nochmal etwas mitgibst, kannst dich gerne beziehen auf E-Mobilität, auf die Ausbildung, auf was du möchtest. Also ich wünsche mir für das Handwerk das.
Weniger Bürokratie. Mehr Rückenwind aus der Regierung im Prinzip, dass die uns auch mal ein bisschen mehr vertrauen, dass sie uns einfach mal machen lassen. Und ich glaube, wenn man uns machen lässt im Handwerk, egal wirklich welches Gewerk, ich glaube, da kommt viel mehr raus, wenn wir uns nicht jeden Tag mit so viel Ballast rumschlagen müssten und diesen Dingen, die uns alle so bremsen und die dich vielleicht als Steinmetz auch gebremst haben, wo ich einfach sage, das ist eine Bürokratie, das ist unglaublich. Ne?
Dankeschön. Bitte. Mensch, Jürgen, es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir. Ich konnte so viele Fragen stellen, die mir schon immer auf irgendwie der Seele gebrannt haben. Ich fand es mega. Vielen, vielen Dank, dass du so einen Einblick gegeben hast, so tief auch rein in E-Mobilität in Verbindung mit deiner Präsidentschaft und wir dann auch noch den Schwung gekriegt haben Richtung Ausbildung. Hat mir sehr gut gefallen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf ein Kennenlernen echt.
Ja, genau. Also Katrin, ich hoffe bis bald und gerne auf eine Tasse Kaffee. Also.
Genau. Vielen Dank. Bis dann, Jürgen. Ciao.
Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern, ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.